heute zum Gespräch mit Kai Denker verabredet. Kai Denker ist Diplom-Informatiker,
ja,
aber auch promovierter Philosoph. Er wurde 2018 promoviert und ja, arbeitet aktuell als Postdoc auch am Institut für Philosophie.
Genau.
Sein Thema fürs akademische Viertel am 27. Januar 2021 ist die provokante Formulierung auf den Punkt gebracht: Zorn und Netz. Vielleicht magst du uns kurz erläutern, worum es da gehen soll.
Der Titel ist natürlich eine Anspielung. Und zwar, ehrlich gesagt, auf Zorn und Zeit von Sloterdijk. Und ich bin auf das Thema gestoßen, weil ich mich gefragt habe, wie funktionieren eigentlich Zorndynamiken im Netz, im Internet, in Social Media und auf anderen Kommunikationsplattformen wie Telegram und dergleichen. Und es gibt bei Sloterdijk so diese Idee, man könnte Zorn gewissermaßen erzeugen, anlegen wie bei einer Bank, abrufen. Er nennt das dann ja thymotische Energie. Und ein Schüler Sloterdijks ist auch tatsächlich in diesen Kreisen unterwegs, also Marc Jongen bei der AfD. Das fand ich irgendwie fast schon auffällig, weil Herr Jongen auch immer von thymotischer Energie spricht.
Wir wollen aber Sloterdijk in Geiselhaft nehmen.
Nein, auf keinen Fall. Aber er hat ein Buch geschrieben, das Buch hat spannende Ideen und offensichtlich einer seiner Schüler hat Ideen daraus aufgegriffen und auch durchaus einschlägig. Also wenn ich von Zorn im Netz oder Zorn und Netz spreche, dann interessiere mich in erster Linie eigentlich Rechtsextremisten. Und gar nicht so sehr die AfD selbst, sondern eher diese vielen kleinen Organisationen, Gruppierungen, ich sag mal identitäre Bewegungen, vielleicht könnte man auch eine Kontrakulturhalle, wobei die wahrscheinlich noch nicht mal so aktiv sind, so wie ich das mitgekriegt habe, nehmen, die im Netz aktiv sind, die es schaffen, die Kommunikationsplattformen wie Facebook, Twitter, Telegram und so weiter für sich zu nutzen, um ihre Agenda zu setzen, aber nicht mit irgendwie, ich sag mal, rationalen Mitteln, wie wir uns das so naiv im Grunde in einer Demokratietheorie vielleicht vorstellen wollen, sondern im Grunde ist es eine Affektpolitik, die gespielt wird. Und wenn man sich gerade etwas anschaut wie die identitäre Bewegung, gibt es dort ein ganz spannendes Phänomen. Einerseits sind diese Aktivistinnen sehr gut darin, die Eigenschaften des Netzes, wie Aufmerksamkeit organisiert wird, für sich zu nutzen, Aufregung herzustellen. Man könnte vielleicht noch mit einem anderen Wort Empörungsangebote zu setzen sagen. Und andererseits sind das Leute, die sich als Intellektuelle präsentieren. Man kann zum Beispiel an den Martin Sellner, Namen sind ja immer schwierig, Martin Sellner, denken, der sich also offensiv im Grunde als Philosoph präsentiert, wenn man so will, natürlich auch stark als politischer Aktivist. Aber er macht deutlich, er hat das gelesen, er hat sich damit beschäftigt, in seinem Videocast erwähnt er das auch immer wieder. Und wir haben dann eigentlich das Spannungsfeld einerseits eine intellektualistische Herangehensweise und andererseits Affektpolitik. Und das fand ich doch spannend und dachte, da muss doch eigentlich ein Philosoph mal hingucken. Was kann man damit anfangen? Ist das einfach nur das, was immer wieder gespielt wird mit der, okay, wie die sozialen Medien verfasst sind, rennen wir da rein, dass eben Diskussionen eskalieren. Es gibt ja diesen Online-Distribution-Effekt, das ist unsere Diskussionslinie. Oder haben wir es hier mit einer gezielten Nutzung dieser Technologien zu tun, die also gar nicht so stark damit zu tun hat, wie die Technik verfasst ist, sondern wie die Technik benutzt wird für diese Politik. Und das ist im Grunde die Motivation für dieses Thema.
Das wäre auch meine Frage gewesen, da du die Philosophie schon angesprochen hast. Was ist eigentlich der Beitrag der Philosophie, hier dieses Problem zu handeln? Was kann Philosophie da überhaupt leisten? Mir wären eher vielleicht die Kriminalistik eingefallen oder auch die Politikwissenschaft.
Ja.
Aber da gibt es ja vielleicht auch Schnittstellen, wo interdisziplinär dann auch gearbeitet werden soll. Ist sowas vorgesehen?
Ja, also die Kriminologie ist ja selber erstmal ein interdisziplinäres Fach. Also die begreift sich ja explizit als interdisziplinär. Deswegen ist das, glaube ich, wenn man sagt, es geht auf Kriminologie, also von vornherein eigentlich eine Setzung, das ist ein interdisziplinäres Thema. Interessant ist vielleicht die Frage, warum nicht Politikwissenschaft alleine? Nein, sowieso nicht alleine. Oder warum nicht Psychologie? Könnte ja, weil es um Effekte geht, auch genauso ein Thema sein. Ich glaube aber, die Philosophie ist hier gefragt, weil es dort zumindest an der Oberfläche, also ich bin jetzt vorsichtig, wie ich das nenne, Bezugnahme auf philosophische Theorie, philosophisches Denken gibt. Und es ist gar nicht so klar, wie weit das geht und wie belastbar das ist. Die Forschungsliteratur sagt oft, ach, das muss man gar nicht lesen. Das wird so zur Seite gestellt. Es gibt sehr wenig Auseinandersetzung mit dieser Form von rechter Philosophie.
Die gilt einfach nicht als seriös.
Die gilt nicht als seriös. Und Klar. Man kann sich auch sicherlich nicht auf Universitätsniveau mit ihr auseinandersetzen. So funktioniert sie nicht. Aber das ändert nichts daran, dass Bezugnahmen stattfinden. Und diese Bezugnahmen auf Autorinnen und Autoren stattfinden, die ja seriös sind. Wegen Sloterdijk. Es werden ja Bezüge gemacht, vielleicht die Bezüge selber können trivial sein, aber die Bezugspunkte, die sind durchaus seriös und alles andere als trivial zu sehen. Und da ist die Frage, was kriegen wir denn daraus mitgenommen? Was können wir dort rausholen, um diese Zornpolitiken vielleicht, also man kann sich ganz viele Wörter überlegen, die man beschreiben möchte, präziser zu verstehen. Und ich glaube, das ist etwas, wo die Philosophie gewissermaßen vorangehen muss, allerdings nicht alleine. Also das ist ganz klar, also die Bezugnahmen auf andere Fächer sind einfach.
Ist notwendig.
Die gehören einfach dazu, klar.
Ja. Nun zeigen ja gerade auch jüngste Anschläge wie in Halle oder Paris, einmal antisemitisch motiviert, einmal islamistisch motiviert, dass da sehr viel im Gange ist in den sozialen Netzwerken, den sogenannten. In allen Fällen wurde das gewissermaßen angekündigt und auch rechtfertigt. Und da ist natürlich das Problem, wie kommt man solchen Leuten auf die Schliche? Und was kann man überhaupt tun, um sowas vielleicht im Vorfeld zu verhindern? Oder muss es erst den Mord geben oder den versuchten Mord?
Also das ist natürlich erstmal ein riesen Blumenstrauß an Fragen, die da drin steckt. Wenn wir langsam vorgehen zu Paris, kann ich wenig sagen. Das Thema wird ja noch verhandelt, wir wissen es ja noch nicht alles. Ein bisschen mehr durch die Presse ist ja was Halle angeht gegangen. Da konnte man klar Bezug auf Netzkultur sehen. Netzkultur deshalb, weil es Bezüge gibt darauf, wie mit zum Beispiel im Lehmennetz umgegangen wird. Wie bestimmte Ästhetiken funktionieren. Also so eine Ego-Shooter-Ästhetik, dass man sich eine Kamera an einen Helm montiert, damit Zuschauerinnen sich das aus so einer Ego-Shooter-Perspektive gewissermaßen anschauen können. Aber auch wie auf Halle im Netz reagiert wird. Also mit zum Beispiel Anti-Helden, sagen Sie das falsche Wort, mit verächtlich und Machung des Täters, weil er so wenig getötet hätte. Also Meme, die zum Beispiel benutzt werden, um verschiedene Täter gegeneinander zu stellen. Und da gibt es nämlich das Virgin versus Chat Meme, sind eigentlich total primitive Zeichnungen. Es gibt auch ein schönes Paper, It's Supposed to Look Ugly. Also es ist eine ganz primitive Ästhetik, wenn man so will. Da ist auf der einen Seite so ein Hämpfling gezeichnet und das ist also sozusagen in dem Fall der Täter aus Halle und es werden Begriffe drumherum markiert, was er alles nicht hingekriegt hätte und er hätte es nicht geschafft, Juden zu töten, sondern er hat irgendwie noch ein paar Leute von seinen eigenen Leuten getötet durch den Vorwurf. Auf der anderen Seite, das ist Jack, also so ein bisschen dargestellt als der etwas durchtrainierte Highschool-Bully, wenn man das aus so Filmen sich vorstellen möchte, wird er so ein bisschen dargestellt. Und das ist also derjenige, der sehr viel mehr tötet und er schafft es auch, die Richtigen zu töten und so weiter.
Eine bizarre Argumentation, oder?
Bitte?
Eine bizarre Argumentation.
Ja, ich würde ja nicht mal sagen, dass es eine Argumentation ist. Es ist eher ein Spiel mit Gegenüberstellung in einer bestimmten Ästhetik dieser Memes. Es gibt auch Memes, wie zum Beispiel einigermaßen bekannt geworden ist diese Montage des Gesichts von Anne Frank auf einem Pizzakarton einer Pizza namens die Ofenfrische. Es gibt andere Geschmacklosigkeiten, wie zum Beispiel eine Fotomontage, man sieht eine Einbauküche, der Herd ist aufgeklappt, wenn man ranzoomt, sieht man orthodoxe Juden im Herd. Solche Bilder werden geteilt auf Plattformen, wenig auf Facebook. Also auf Facebook kommt sowas sicherlich auch vor, auch auf Twitter, aber mittlerweile wird dort durchaus auch mal zugegriffen. Facebook hat ja gerade zugesagt, sie wollen jetzt Holocaust leugnen weltweit löschen und Facebook geht auch gegen Plattformen oder Seiten wie zum Beispiel die Identitäre Bewegung vor. Allerdings gibt es Boards, wie zum Beispiel Imageboards wie 4chan, auf denen praktisch nicht moderiert wird. Es gibt, also 4chan ist ein Imageboard, auf dem wird, wenn ich mich richtig erinnere, es wird zum Beispiel Kinderpornografie gelöscht. aber andere Sachen bleiben stehen. Es gibt andere Plattformen, die sozusagen noch weitergehen und sagen, sie möchten noch weniger. Und man kann sich auf 4chan gewissermaßen angucken, wie Themen umkippen. Also man, ein Beispiel war, jemand teilte eine auf 4chan einen Artikel über eine Tiermisshandlung. Also irgendjemand hat ein Kätzchen so misshandelt, dass es eingeschläfert werden musste. Und natürlich als Empörungsangebot, es hat nicht lange gedauert, bis sich Leute darüber aufgeregt haben und also Todesstrafen für Tierquäler gefordert haben. Es dauerte aber auch nicht lange, bis die Gaskammer gerufen wurde. Und dann wurden plötzlich Bilder geteilt von Nazi-Offizieren, die freundlich zu Tieren sind. Oder aus den Kleiner Radatsch beispielsweise eine Karikatur wie Göring, eine Formation von Hitler-grüßenden Tieren abnimmt, nämlich da die Nazis in den 33 schon die Vivisektion verboten haben, wurde sozusagen dargestellt, wie dankbar die Tiere jetzt sind. Und solche Bilder, also historische Bilder, Propagandabilder aus der Zeit werden dann geteilt. Man müsste dann natürlich bei jedem Fall im Einzelnen gucken, wie viele Interaktionen finden damit statt. Aber dass das überhaupt erstmal versucht wird, da reinzubringen in solche Themen und solche Themen so zu besetzen, ist schon mal auffällig. Und ich glaube, gerade dieses Beispiel mit der gequälten Katze, die dann eingeschläfert werden musste, ist deshalb ein interessantes Beispiel, weil man sozusagen so einen Affekt hat. Man regt sich natürlich auf. Das ist, gerade wenn man nur so die Headline sieht, ist das ja relativ, das kennt jeder, wer Zeitung liest oder so weiter, dass man schnell so einen Moment des Aufregens hat, bevor man eine differenzierte Darstellung hat. Und es wird sofort dran versucht, das in bestimmte Themen praktische Felder reinzubringen. Und werden anders gefragt, was hat ein SS-Offizier oder ein Wehrmachtssoldat mit dem Thema zu tun? Nichts. Aber es ist ein Bild, auf dem er ein Kätzchen auf dem Schoß hat.
Das sind irgendwie bizarre, bizarre Umbesetzungen eines Themas.
Ja.
Mit Hans Blumberg gesprochen.
Ja.
einfach nur abstrus erscheinen.
Ja, die erscheinen einerseits vollkommen abstrus, andererseits erscheinen sie dann noch bizarrer, wenn man sich überlegt, dass es vielleicht ein bisschen fernstehend, aber durchaus angeschlossene philosophische Diskurse gibt. Also Versuche, wie können wir denn hier thymotische Energien zum Beispiel freisetzen? Das ist nicht wirklich inhaltlich verbunden. Man sieht die inhaltliche Verbindung praktisch nicht, aber es ist personell verbunden. Und die Idee ist, kriegen wir die inhaltliche Verbindung freigelegt? Ist da was dran? Haben wir da was übersehen, nicht diskutiert? Oder ist das einfach ein Theoriemissbrauch von Leuten, die sowieso schon interessiert sind? Also die interessierte Theorieeinsatz, wenn man so will.
Ja.
Wenn es überhaupt ein Theorieeinsatz ist.
Was kann man gegen Zorn und Verbreitung von Hass tun? Das ist ja dann die Frage, die sich nahelegt.
Ja.
Steht am Horizont der Forschung auch so etwas wie eine Ethik der Digitalisierung, normative Fragen des Umgangs mit Inhalten im Netz?
Ja, sowas findet ja durchaus statt. Es gibt ja mittlerweile die Forderung des Deplatformings, also schlichtweg derartige Beiträge zu löschen. Das ist auf bestimmten Plattformen wie 4chan oder auch Telegram sehr, sehr schwer. Insbesondere, weil die Anbieter im Regelfall nicht kooperieren. Auf Plattformen wie Twitter und Facebook ist das möglich und das wird auch gemacht. Also es gibt ja durchaus Moderatorenteams, die teilweise einfach aufgrund der Menge überfordert sind, die teilweise auch dazu angehalten sind, bestimmte Themen sehr eng aus oder Fragestellungen oder Kriterien, sage ich mal, sehr, sehr eng auszulegen. Also es ist ja echt relativ neu, dass das Facebook gegen Holocaustleugnung vorgeht. Der Mark Zuckerberg hat ja noch vor jenen Jahren gesagt, also er ist eigentlich nicht derjenige, er ist der Meinung, dass Facebook ist nicht der Ort, um über diese Fragen zu entscheiden.
Ja, ja.
Und offensichtlich hat er seine Meinung geändert, wohl auch vor dem Hintergrund zunehmender Antisemitismus ist. Und das ist, glaube ich, das ist zumindest eine gute Entwicklung, dass dort zumindest wahrgenommen wird von diesen Leuten. Sie haben ein Problem auf ihren Plattformen und sie reagieren drauf. Und dieses De-Platforming scheint mir auch, das De-Platforming scheint mir auch die wirksamste Vorgehensweise zu sein und nicht dieses, was oft versucht wird, dieses Counter-Speech-Versuch, also dagegen zu halten, die Diskussion auf Facebook zum Beispiel gezielt aufzusuchen. Denn wie man durchaus auch an Dokumenten wie dem Handbuch für Medien-Guerillas sieht, ist diese Szene darauf eingestellt. Also wie zum Beispiel die Regel ist, habe immer das letzte Wort. Immer. Egal, was dein Gegner schreibt, setzt immer noch einen auf. Sodass also immer die Aussage, zumindest der Anschein schon besteht, die andere Seite hätte aufgegeben. Übrigens, dieses Handbuch für Mediengerät ist deshalb ganz interessant wieder, um den Bogen zu schlagen, ist erwähnt Schopenhauer.
Oh.
Also es ist ein 7-seitiger Text, der relativ
konfus
über Shitpostings redet und wie man sich vorbereiten soll, wie man diese Ranks quasi vorbereiten soll, dass man Meme vorrätig haben soll, um Themen anzugreifen, zu besetzen, dass man relativ schnell auch darauf reagieren kann. Und da steht dann, man soll sich gnadenlos bei der iristischen Dialektik begehen. Ist verlinkt auf die Wikipedia, aber es ist nur ein bekannter Schopenhauer-Text, iristische Dialektik. Und das ist durchaus auch etwas, was da wieder auftaucht. Man könnte vielleicht modern sagen, was ist die schwarze Methode? Also es ist ein methodisches Vorgehen auf jeden Fall, was aber in so eine etwas fast schon pinelerhafte Philosophiebezogenheit eintaucht oder sich damit verbindet.
Ich sehe, es gibt ein sehr weites Feld von Fragen und Problemen.
Ja.
Und wir dürfen gespannt sein, was du uns noch weiter im Januar 2021 erzählen wirst dazu. Ganz herzlichen Dank, Kai, für die Zeit, die du dir genommen hast dafür. Und wir sind gespannt auf deinen Vortrag. Herzlichen Dank.
Sehr gerne, ich freue mich auch drauf.